SR Info. Bilanz am Mittag.
Scholz und Merz im Duell. Was blieb hängen und was bedeutet das nun für den Wahlkampf und für das, was danach kommt? Donald Trump kündigt Zölle auf Stahl und Aluminium an. Was bedeutet das für die Industrie hier bei uns? Und das mal faszinierende, mal bedrohliche Thema künstliche Intelligenz. Wie stehen wir in Europa da verglichen mit den USA und Asien? Unter anderem darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Stefan Eisings, mein Name. Schönen guten Tag. Wenigstens keine US-amerikanischen Verhältnisse. Das war mein Gedanke gestern nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzler Scholz und seinem wichtigsten Herausforderer Merz von der Union. Klar, geschenkt haben die beiden sich nichts, aber es ging doch immer relativ zivilisiert zu, also zumindest noch ein bisschen Hoffnung für die Zivilisation. Okay, ich gebe es zu, da setze ich mit meinen Erwartungen jetzt reichlich niedrig an. Es sind Erfahrungswerte. Wir sprechen gleich darüber, was der Ausgang dieses Duells für die finale Phase des Wahlkampfs bedeutet. Zuerst fasst Lothar Lenz die Debatte von gestern Abend noch einmal zusammen.
Es dauerte nur 2 Minuten. Da waren die Kontrahenten bei dem Thema, das den Wahlkampf der letzten Wochen bestimmte, der Migrationspolitik und dem Versuch der Union, eine Verschärfung mit Hilfe der AfD durchzusetzen.
Das ist aus meiner Sicht ein Wortbruch und ein Tabubruch,
sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Und sein Herausforderer Friedrich Merz wiederholte seine Beteuerung, unter ihm werde es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
Uns trennen in den Sachfragen Welten. Was Europa betrifft, die NATO betrifft, den Euro betrifft, Russland betrifft, Amerika betrifft.
CDU-Chef Merz wirkte über weite Teile des TV-Duells souveräner als Kanzler Scholz. Die rhetorischen Angriffe des Herausforderers konterte der Amtsinhaber immer wieder mit der Bilanz seiner Regierungsarbeit. Beispiel Asylpolitik.
Es hat noch nie schärfere Gesetze gegeben als die, die ich durchgesetzt habe. Und die Wirkung, die sehen wir jetzt.
Denn die Zahl der Asylsuchenden nehme ab. Und auch in Europa komme man bei der Migrationssteuerung voran, sagte Scholz.
Sie leben nicht in dieser Welt,
konterte Friedrich Merz die Darstellung von Olaf Scholz. Denn in Wahrheit tanzten ihm, dem Bundeskanzler, doch die Grünen auf der Nase herum bei der Migrationspolitik. Neben solchen Streitpunkten gab es auch Momente der Einigkeit zwischen dem Kanzler und seinem Herausforderer. Zum Beispiel bei der Frage, wie denn ein möglicher Bundestag ohne FDP aussähe. Aufschlag Friedrich Merz.
Ärmer, aber durchaus lebensfähig.
Ich kann es nicht besser formulieren.
Nächstes Thema, die Steuerpolitik. Der SPD-Kanzler will fast alle Arbeitnehmer entlasten, bis auf die Top-Verdiener in der Gesellschaft.
Die Leute, die noch mehr verdienen als ich und Sie, die sollen auch gerne mehr Steuern zahlen. Das möchte ich, das halte ich für gerecht.
Was Friedrich Merz als Beleg nimmt, dass die SPD nicht rechnen kann und von der Wirtschaft nichts versteht.
Wenn das so kommt, wie Sie es versprechen, mit der Absenkung für 95% der Einkommensbezieher, dann müssen Sie einen Spitzensteuersatz von 60% erheben. Dann werden Sie endgültig den Mittelstand in Deutschland vernichten.
Und da sich die beiden schon in Rage redeten beim Thema Schuldenbremse und Haushaltslöcher, war auch der Weg nicht weit zur Verteidigungspolitik. 2% vom Sozialprodukt soll Deutschland in die Bundeswehr stecken, fordert die NATO. Aber woher soll das Geld kommen? Friedrich Merz setzt auf eine Erholung der Konjunktur.
Der entscheidende Punkt ist, wir müssen wachsen. Wir werden auch über 2% gehen müssen und wir werden natürlich auch Prioritäten im Haushalt neu setzen müssen.
Was nun den Bundeskanzler aus der Reserve lockt, er wirft Merz vor, die Menschen zu täuschen.
Was Sie hier vorgetragen haben, ist lächerlich. Es gibt kein Wirtschaftswachstum, das 30 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr finanzieren kann. Es würde also bei Rente, Gesundheit, Pflege, Straßen, Bahn, Modernisierung unserer Wirtschaft geholt.
Also geht es für Scholz nur mit einer Reform der Schuldenbremse. Und sonst stritten die beiden noch über das Gendern und die Mietpreisbremse, das Bürgergeld und Trumps Zollpolitik. Erleichterung in den Gesichtern beider Kontrahenten, als die 90 Minuten geschafft waren. Und während des Abspanns gaben sich beide freundlich die Hand.
Welches Fazit können wir ziehen? Welche Marschroute haben Olaf Scholz und Friedrich Merz bei ihrem Duell gestern vorgelegt? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Tim Aßmann gesprochen, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Herr Aßmann, mein Eindruck war, die beiden haben sich inhaltlich zwar nichts geschenkt, aber keiner hat den anderen argumentativ so richtig vernichtet. Manchmal haben sie sich sogar ausdrücklich zugestimmt und am Ende, wir haben es eben schon gehört, gab es einen herzlichen Händedruck. Haben Scholz und Merz da schon mal den Teppich für GroKo-Gespräche ausgerollt?
Ja, sie haben zumindest den Boden unter diesem Teppich nicht abgeräumt, kann man sagen. Also die Gräben sind durch diese 90 Minuten Fernsehduell zwischen SPD und Union nicht tiefer geworden. In den letzten Wochen war ja da viel Streit dabei. Das waren heftig geführte Debatten um das Thema AfD-Kooperation, Migrationspolitik und alles. Das ist gestern nicht schlimmer geworden. Natürlich sind weiter inhaltliche Hürden da, aber man kann nach diesem TV-Duell miteinander reden und könnte dann eben auch gegebenenfalls nach dem 23. Februar miteinander verhandeln. Das ist theoretisch auch nach diesem Abend weiter mit den Grünen möglich. Allerdings muss man ja sagen, das haben die vergangenen Wochen ja auch schon gezeigt, da sind die inhaltlichen Differenzen zwischen der Union, die ja in den Umfragen führt, und den Grünen doch größer, als sie mit der SPD zumindest scheinen. Leicht werden Verhandlungen, ganz sicher, egal mit wem nicht.
Gucken wir nochmal auf Scholz. Also mein persönlicher Eindruck gestern war, oha, ein Kanzler, der sich nicht oder nicht nur in Schachtel setzen, sondern klar und deutlich äußert und auch mal austeilt. Also eigentlich genau das, was sich viele von ihm eigentlich immer wünschen würden. Kann Scholz damit kurzfristig noch was bewirken?
Es scheint nicht so zu sein, denn was man so direkt nach Ende des Duells an Umfragen, an Zahlen, an Wahrnehmungen bekommen hat, war ja ein eher, ganz kleines Näschen vorne für Scholz, aber irgendwie im Großen und Ganzen unentschieden. Und das hätte dann gestern schon mal deutlicher ausfallen müssen zwischen den beiden. Insgesamt, glaube ich, waren beide um sachlichen Ton bemüht. Aber ja, Olaf Scholz ist schon am Anfang ein etwas anderer Kanzler gewesen als sonst. Friedrich Merz wiederum, der kam aus der Rolle des in den Umfragen Führenden, hat also versucht, sich da nicht so sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Das ist ja bei ihm immer so ein gewisses Restrisiko, dass er vielleicht mal ein bisschen die Beherrschung verliert. Ist gestern nicht so gewesen, war die Hoffnung der SPD. Naja, der Wahlkampf geht weiter.
Scholz hat Merz' Angriffe immer wieder mit der Bilanz seiner eigenen Arbeit zu kontern versucht. Das Problem ist natürlich, das klingt dann so schnell nach Defensive, also das Problem für Scholz. Auf der anderen Seite, was soll er denn auch groß anderes tun? Ist ein Amtsinhaber bei so einem Duell prinzipiell eher im Nachteil?
Ich würde sagen, das hängt immer ein bisschen von der Ausgangslage ab, bevor die Kameras angehen. In diesem Fall war es ja eben so, dass der CDU-CSU-Spitzenkandidat Friedrich Merz mit einem erheblichen Vorsprung in dieses Duell gegangen ist. Und damit war er derjenige, der im Vorteil war, weil er den anderen, also Scholz, kommen lassen konnte. Der musste ihn sozusagen gestern Abend knacken. Das ist Scholz nicht gelungen, das hat er aber eben versucht. Und das, was Sie beschrieben haben, dass der eben am Anfang auch ein bisschen aggressiver war, hat damit ganz sicherlich zu tun. Und da war vielleicht ein Ratschlag auch, die eigenen Erfolge nochmal deutlicher hervorzustreichen mit einem, das habe ich erreicht, das hat er gestern auch versucht. Aber ja, den Turnaround, den hat dieses Duell sicherlich gestern aus Sicht der SPD nicht gebracht.
Jetzt haben wir noch diverse Duelle vor uns mit Scholz und Merz, teilweise auch Quadrelle, schönes Wort. Da sind dann Habeck und Weidel noch zusätzlich mit dabei. Inwiefern kann das die Dynamik nochmal ändern?
Man muss dazu immer wissen, es sind ja noch unentschlossene Wähler auf dem Markt sozusagen. Und das sind auch gar nicht wenig. Also 59 Millionen Wahlberechtigte roundabout. Und so knapp 12 Millionen davon wissen nach Ansicht der Meinungsforscher noch nicht, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Und dann kommen nochmal so ungefähr 16% der Wahlberechtigten obendrauf, die sich zwar irgendwie schon entschieden haben, aber nicht ganz sicher sind. Die sind also auch noch so ein bisschen zu haben sozusagen für die Wahlkämpfer. Und grundsätzlich stehen diese TV-Duelle immer unter einer großen Aufmerksamkeit. Es wird direkt viel geguckt. Also gestern waren das 12 Millionen, die eingeschaltet haben bei ARD und ZDF insgesamt. Vieles wird dann auf Social Media nochmal aufbereitet. Viele gucken das später nochmal online nach. Wenn da also jemand ganz, ganz stark punktet oder viel größere Gefahr, einer, der damit dabei ist, eben patzt, sich also irgendwas erlaubt, schlecht aussieht oder ähnliches, dann kann das eben in die andere Richtung noch ausschlagen. Also das ist Chance und Risiko zugleich, so ein TV-Aufeinandertreffen. Und so wird es auch von den Parteien begriffen.
Das erste TV-Duell zwischen Scholz und Merz ist erledigt. Was der Schlagabtausch der beiden für den Wahlkampf bedeutet, das hat uns Tim Aßmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio eingeschätzt. Und dann war da gestern noch was in Sachen Bundestagswahlkampf. Die FDP ist zu einem außerordentlichen Bundesparteitag zusammengekommen. Das Wort Krisensitzung wollte sie wohl vermeiden, aber im Grunde war es genau das, denn die Umfragewerte der Liberalen sind seit Wochen stabil, knapp unterhalb der 5%-Hürde. Und für die FDP im Allgemeinen und Christian Lindner im Speziellen naht die Stunde der Entscheidung über das eigene politische Überleben. Die Probleme, die dazu geführt haben, existieren dabei nicht erst seit ein paar Wochen, findet Markus Sambale hier sein Kommentar.
tosender Applaus für Christian Lindner. Dass ihn die FDP in Potsdam feiert, ist keine Überraschung. Welches Team würde seinen Hoffnungsträger nicht anfeuern auf der Zielgeraden? Vor allem, weil völlig offen ist, ob die FDP die letzte Hürde vom Ziel nimmt, nämlich die Hürde über die 5%. Vom Ampel aus hätte die FDP eigentlich profitieren können. Nicht bei denen, die Lindner eh als eitlen Quälgeist sehen, aber bei denen, die sein Pochen auf Wirtschaftswende und Schuldenbremse als standhaft und prinzipientreu schätzen würden. Daraus wurde nichts. Die FDP schaffte es in den Umfragen nicht aus der Krisenzone. Das liegt auch an Lindner selbst, denn der Parteichef hat Fehler gemacht. Erst das D-Day-Papier. Da ließ die FDP anfangs schwammig dementieren, dass das Drehbuch zum Ampelbruch überhaupt existierte. Als Bauernopfer wurde der Generalsekretär ausgetauscht. Professionelle Krisenkommunikation geht anders. Dann forderte Lindner ein Deutschland, das ein bisschen mehr Elon Musk wagen sollte. Er musste zerknirscht feststellen, dass sich der US-Milliardär zwar für Deutschland interessiert, aber nicht die FDP, sondern gern die AfD an der Macht hätte. Schließlich verkalkulierte sich Lindner in der Migrationsdebatte. Er warf sich CDU-Chef Friedrich Merz an den Hals, verkündete im Alleingang, dessen harten Kurs zu stützen. Doch vergaß Lindner, dass in der eigenen Fraktion immerhin ein Viertel Bauchschmerzen hatte, auch mit der AfD zu stimmen. Vertrauliche Chats wurden öffentlich und zeigten ein Bild blankliegender Nerven. Der Versuch, die FDP bei dem Thema als Vermittler zu positionieren, kam zu spät. Was hängen bleibt, eine verwirrende Aktion, in der die FDP kein Profil gewonnen hat. Schwarz-gelbe Werbebanner dominierten jetzt den FDP-Parteitag in Potsdam. Aber der Lieblingspartner, die Union, macht es den Freien Demokraten gerade besonders schwer. CDU-Chef Merz signalisiert, wer eine Wirtschaftswende und strenge Migrationspolitik will, soll das Kreuz doch direkt bei CDU und CSU machen. Und keine Stimme an die FDP vergeuden, denn Merz weiß, Schwarz-Gelb ist rechnerisch eine Utopie. Das ist auch Christian Lindner bewusst. Er zieht deshalb seine letzte Karte, malt Schwarz-Grün als Schreckensszenario an die Wand, dass am Ende Robert Habeck wieder Minister wird. Wer das verhindern möchte, so die Logik, muss jetzt FDP wählen, weil die eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausschließt. Ob diese gar nicht so einfache Rechnung wirklich aufgeht, das wird sich in 2 Wochen zeigen. Bis zur Wahl wird niemand Lindner und seinen Kurs in Frage stellen oder eine Aufarbeitung von Fehlern fordern. Die Partei zieht mit, denn alle wissen, es ist die einzige Chance, die 5%-Hürde gerade so zu schaffen.
Die Meinung von Markus Sambale. Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag. Donald Trump kündigt neue Zölle auf Stahl und Aluminium an. Was bedeutet das für die Industrie hier bei uns? Darüber sprechen wir gleich nach den Meldungen im Überblick mit Peter Weizmann.
Im Saarland lebt laut einer aktuellen Statistik jeder 7. Mensch in einer kalten Wohnung. Das geht aus einer Auswertung des Recherchenetzwerks Collective Europe hervor. Grundlage waren Daten des Europäischen Statistikamtes. Demnach können es sich rund 142.000 Saarländerinnen und Saarländer nicht leisten, ihre Wohnung ausreichend zu heizen. Damit ist das Saarland bundesweit am stärksten betroffen. Gründe dafür sind unter anderem hohe Energiepreise und niedrige Einkommen. Bundesweit leben rund 6,9 Millionen Menschen in unzureichend beheizten Wohnungen. Fast 30 Jahre nach der Tat ist der Mord an einem Völklinger Ehepaar offenbar aufgeklärt. Wie das Landgericht dem SR bestätigte, wurde jetzt Anklage gegen einen 70 Jahre alten Jordanier wegen zweifachen Mordes sowie wegen versuchten Mordes in 8 Fällen erhoben. Der Mann soll das Ehepaar im Dezember 1996 in dessen Wohnung in Völklingen erschlagen und ausgeraubt haben. Auf die Spur des jetzt Angeklagten kamen die Ermittler im Rahmen der Bearbeitung von ungelösten Kriminalfällen. Es konnte ein DNA-Treffer erzielt werden, der zu dem Angeklagten führte. Heute startet in allen saarländischen Kommunen die Briefwahl. Nach Angaben der Landeswahlleitung kann jetzt überall im Saarland schon vor Ort gewählt oder die Briefwahlunterlagen können abgegeben werden. Außerdem öffnen viele Kommunen zusätzlich am kommenden Samstag, dem 15. Februar, die Wahlämter. So haben die Wähler mehr Spielraum, ihre Stimme abzugeben. Wer Unterlagen per Post abschicken will, sollte das nach Empfehlung der Landeswahlleitung bis spätestens Donnerstag, den 20. Februar, tun.
Unseren täglichen Trump gib uns heute. Man hört ja gerne mal weg, auch wegen der Häufigkeit, aber das hier betrifft auch uns. Der US-Präsident hat Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA angekündigt. 25% sollen es sein. Das hat er gestern schon durchblicken lassen. Heute will er diesen Klopper offiziell verkünden. Und diese Zölle sollen für alle Länder gelten. Im Übrigen auch für die Nachbarn Kanada und Mexiko soll es keine Ausnahme geben. Giselle Ucker berichtet.
An Bord der Air Force One auf dem Weg zum Super Bowl kündigt US-Präsident Donald Trump die Zölle an. Alle Stahlimporte in die USA werden mit Zöllen in Höhe von 25% belegt. Auch Aluminium, erklärt Trump auf Nachfrage eines Reporters. Die Zölle sollen für alle Länder gelten, auch die Nachbarländer Kanada und Mexiko. Und das, obwohl er genau diesen beiden Ländern erst Anfang vergangener Woche einen 30-tägigen Aufschub auf angedrohte Strafzölle zugesagt hatte. Schon heute wolle er die Zölle auf Stahl und Aluminium offiziell verkünden. Und in den darauffolgenden Tagen gehe es noch weiter. Er werde am Dienstag oder Mittwoch auf einer Pressekonferenz sogenannte reziproke, also gegenseitige Zölle ankündigen. Was das bedeutet, erklärt Trump gleich mit. Ganz einfach, sagt Trump. Wenn sie uns etwas berechnen, dann berechnen wir auch ihnen etwas. Ob Trump in diesem Zuge auch Zölle auf Autos aus Europa erhöhen will, ist unklar. Schon lange beschwert er sich darüber, dass die Zölle der EU auf Autoimporte mit 10% viel höher seien als der US-Zollsatz von 2,5%. Sobald Trump die Details der gegenseitigen Zölle verkündet hat, soll dieses Prinzip nahezu sofort greifen. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Präsident Trump 25% Zölle auf Stahl und 10% Zölle auf Aluminium erhoben. Später gewährte er dann aber mehreren Handelspartnern zollfreie Kontingente. Darunter waren auch die EU, Großbritannien, Kanada und Mexiko.
Aus den USA hat Giselle Ucker berichtet. Und wie könnten sich diese Zölle auf die Industrie in Deutschland auswirken? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Bianca von der Au an der Frankfurter Börse gesprochen. Frau von der Au, wie groß ist denn dieser Hammer jetzt, sollte er wirklich wahr werden? Wie viel Stahl liefern wir denn überhaupt in die USA?
Ja, in Zahlen waren das im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Tonnen, also Stahlexporte im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in die USA. Das ist aber verhältnismäßig wenig für Deutschland. Das ist etwas weniger als 5%, denn den Großteil seiner Stahlexporte liefert Deutschland innerhalb der EU an die Länder der Europäischen Union. Das heißt, mengenmäßig ist das jetzt erstmal gar nicht so viel, aber trotzdem ist Deutschland natürlich ein wichtiger Handelspartner für Amerika, auch mit Blick auf den Stahl.
Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Trump solche Zölle ankündigt. Der hat sie auch in seiner ersten Amtszeit schon angekündigt und auch schon umgesetzt. Wie sind denn die deutschen Stahlkonzerne damals damit umgegangen?
Ja, damals war es ja so, dass EU-weit Gegenzölle verhängt wurden. Wir erinnern uns vielleicht, US-Importe wie Whisky, Jeans und Motorräder wurden ebenfalls mit Zöllen belegt. Und dann kam es ja gar nicht so weit, dass die Zölle überhaupt umgesetzt wurden, denn der damalige EU-Kommissionspräsident Juncker flog zu Trump und hat ihn doch dazu bewegen können, die Zölle erstmal auszusetzen. Und das ist mein Eindruck, dass so auch aktuell die Unternehmen damit umgehen. Sie warten auf die Verhandlung oder hoffen auch auf das Verhandlungsgeschick der Politik, denn so ist auch ein bisschen die Haltung an der Börse. Das sieht man heute an den Reaktionen. Die Stahlwerte gingen vor Handelsbeginn erstmal runter. Und jetzt werden gerade auch schon wieder Aktien von ThyssenKrupp beispielsweise gekauft. Also das Motto hier ist, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also man hofft doch am Ende auf das Verhandlungsgeschick am Ende.
Trotzdem scheint es ja so ein bisschen typisch Trump zu sein, einfach erstmal einen rauszuhauen, Tatsachen zu schaffen. Schießt Trump sich und den Amerikanern damit nicht ein Eigentor, wenn wir mal so an steigende Preise und Inflation denken?
Absolut, das sehen zumindest die meisten Ökonomen so. Gerade auch mit Blick auf die Stahlindustrie könnte sich Amerika selbst schaden, denn sie sind auf Stahlimporte angewiesen. Die US-Volkswirtschaft ist ja gerade anders als die deutsche in einer Phase der Hochkonjunktur. Das heißt, es wird viel gebaut und produziert und Amerika ist auf Stahlimporte angewiesen. Sollte der US-Präsident nun tatsächlich die Einfuhrzölle durchsetzen, so werden die Importe um 25% teurer. Ja, und wer zahlt das am Ende? Zunächst die Importeure, und die wälzen es auf die Kunden in Amerika ab. Das heißt, Fazit, die Importzölle, die Trump plant, die dürften preistreibend wirken in Amerika, dürften also die Inflation anheizen. Und das kann am Ende ja auch nicht im Sinne des US-Präsidenten sein.
Die Einschätzung von Bianca von der Au, vielen Dank. Allein die Gästeliste zeigt, das Thema ist wichtig. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundeskanzler Scholz, Indiens Premier Modi, US-Vizepräsident Vance, Google-Chef Pichai. Sie und noch rund 1500 weitere Personen sprechen heute in Paris über das Thema künstliche Intelligenz und darüber, wie diese unser Leben verändern wird. Kann man, denke ich, so ohne Konjunktiv formulieren. Dabei geht es um Themen wie Sicherheit, Arbeitswelt, Gesundheit, Klima und natürlich ganz viel Geld. Und um die Frage, wie steht Europa in Sachen künstliche Intelligenz eigentlich da, verglichen mit den USA und China? Christian Schiffer hat sich einen Überblick verschafft und mit Verantwortlichen gesprochen.
Auf jede Party, auf die ich gehe, nerden Leute über KI und man trifft andere KI-Mitgründer und Forscher, und es ist einfach so das Hauptthema. Und man hat schon das Gefühl, hier wird die Zukunft gebaut, hier kommen alle aus der Welt raus, und man will auch nicht ins Silicon Valley ziehen, wenn man sich eher um Geschichte und Architektur kümmert. Das ist halt nicht der beste Platz dafür. Der beste Platz für KI ist momentan Silicon Valley.
Das sagt der Investor und Startup-Gründer Richard Socher. Der gebürtige Dresdner forscht im kalifornischen Stanford an neuronalen Netzen und ist heute CEO der KI-Suchmaschine U.com. Europa sieht er im KI-Wettlauf abgeschlagen, bei der Ausbildung, bei der Forschung, bei der Rechenleistung. Ein Wettrennen, das verloren scheint. Doch ausgerechnet aus China kommt jetzt neue Hoffnung. Das chinesische DeepSeek-Modell schockte kürzlich die Welt, weil es zeigte, dass Spitzenforschung auch mit weniger Ressourcen möglich ist. Der Würzburger KI-Professor Andreas Hotho sieht darin eine Chance.
Also bis vor ein paar Wochen, als DeepSeek noch nicht veröffentlicht war, hätte ich gesagt, dass wir chancenlos abgeschlagen sind. Mittlerweile sehe ich eine Chance, dass wir mit den Erkenntnissen, die mit DeepSeek auf dem Markt sind, eine Chance haben, einen Restart hinzulegen und sozusagen in Europa KI weiter voranzutreiben.
Was Hotho beschreibt, ist eine historische Zäsur in der KI-Entwicklung. Bisher schien der Vorsprung der großen amerikanischen und chinesischen Tech-Konzerne uneinholbar. Zu gewaltig waren ihre Ressourcen, zu groß ihre Rechenzentren. Doch DeepSeek verändert die Spielregeln, wie bei einem Langstreckenlauf, bei dem plötzlich alle Läufer noch einmal neu starten dürfen. Doch um diese zweite Chance zu nutzen, muss Europa einen eigenen Weg finden. Während die USA auf die Stärke ihrer Tech-Giganten setzen können und China seine Entwicklung zentral steuert, braucht es in Europa eine neue Balance zwischen staatlicher Förderung und privatem Unternehmertum, zwischen ethischen Ansprüchen und technologischem Fortschritt. Elisabeth Lorange kennt diesen Balanceakt. Als Gründerin eines KI-Startups und Technologieexpertin bei einer großen Unternehmensberatung sagt sie, worauf es jetzt ankommt.
Ich glaube, wenn der Staat zum Beispiel eine Sovereign Cloud aufbauen würde, wäre das schon ein großer Vorteil für alle Startups, die in die Richtung gehen. Also ich glaube, man sollte zum Beispiel Rechenleistung subventionieren und in die Richtung denken.
Eine solche Sovereign Cloud wäre eine Art europäische Supercomputer-Infrastruktur. Hier könnten Startups und Forscher ihre KI-Modelle entwickeln, ohne von ausländischen Technologien abhängig zu sein. Das chinesische DeepSeek-Team hat der Welt gezeigt, dass technologische Durchbrüche auch mit begrenzten Mitteln möglich sind, wenn man neue Wege zu gehen wagt. Es ist eine Lektion, die Europa jetzt nutzen könnte.
Ein Beitrag von Christian Schiffer. Im jüngsten Staat Europas war gestern Parlamentswahl. Rund 2 Millionen Menschen im Kosovo waren zur Wahl aufgerufen. Gewonnen hat der amtierende Premier Albin Kurti. Das vorläufige Ergebnis sieht ihn und seine Partei bei knapp über 40%. Die absolute Mehrheit im Parlament hat Kurti damit verloren. Zum Wahlsieger hat er sich in der Nacht trotzdem schon mal erklärt. Oliver Schorsch berichtet.
Nach der Parlamentswahl im Kosovo ist eine verzwickte politische Lage entstanden. Premier Albin Kurti konnte mit seiner Partei Vetven Dossie die absolute Mehrheit nicht verteidigen. Im Wahlkampf hatte er noch gesagt, dass er nur mit absoluter Mehrheit weiter regieren würde. Jetzt bräuchte er einen Koalitionspartner. Aber die Oppositionsparteien hatten gegen Kurti angekämpft und wollten unbedingt seine Abwahl. Doch es könnte ihnen schwerfallen, eine Koalition gegen Kurti zu bilden. Der Premier erklärte sich in der Nacht zu diesem Montag zum Wahlsieger, der natürlich weiter regieren werde.
Luft, Hybride.
Kurti verglich die Oppositionsparteien mit wilden Tieren, die mit Hilfe von Oligarchen einen hybriden Krieg gegen die Regierung geführt hätten. Wie es mit der Regierungsbildung im Kosovo weitergeht, ist im Moment völlig unklar. Das Problem des Oppositionslagers, ein entscheidender Player scheint nicht bereit zu sein, ein großes Bündnis mit mehreren Parteien gegen Kurti zu bilden. Der Chef und Spitzenkandidat der liberal-konservativen Partei LDK, einer Partnerpartei von CDU und CSU, Lumir Abdijiku, kündigte an, in der Opposition bleiben zu wollen. Seine Partei hat nach aktuellem Auszählungsstand knapp 18% der Stimmen bekommen.
Rregullat kushtetuese janë kosovian të qarta. I pari është fituesi i zgjedhjeve, ai ka të drejtë në formimin e qeverisë.
Die Regeln der kosovarischen Verfassung sind klar. Der Gewinner der Wahl hat das Recht, die Regierung zu bilden. Unser Ergebnis ist nicht zufriedenstellend, auch wenn wir im Vergleich zur letzten Wahl deutlich zugelegt haben. Es herrscht im Kosovo eine Parteienstabilität, die es uns ermöglicht, eine Position in der Opposition einzunehmen.
Është një stabilitet partijake, e cila na jep një pozicion.
Es bleiben noch zwei größere Oppositionsparteien. Die Mitte-Rechtspartei PDK, die aus der UÇK, der paramilitärischen albanischen Kämpfergruppe im Kosovo-Krieg, hervorgegangen war und der in ihrer Regierungszeit Korruption vorgeworfen wurde. Die PDK holte nach aktuellem Stand etwas über 20% der Stimmen. Und die AAK, die nationalkonservative Partei des Ex-Premierministers Ramush Haradinaj, auch ein ehemaliger UÇK-Kommandeur, dessen Anklage wegen Kriegsverbrechen allerdings fallen gelassen wurde. Die AAK hat bei dieser Wahl rund 8% geholt. Albin Kurti war früher Studentenführer und Teil des politischen Arms der UÇK. Er und seine sozialdemokratisch bis linksnationale Partei Vetvendosje bezeichneten sich immer wieder als diejenigen, die mit der alten korrupten Politik im Kosovo aufräumen. Allerdings wurde auch ihnen selbst Korruption vorgeworfen.
Oliver Schosch hat berichtet. Wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Grauer Himmel und immer wieder kann es heute etwas regnen. Dazu maximal 2 Grad im Hochwald und bis zu 5 Grad an der Mosel. Morgen dann etwas freundlicher. Ab und zu kommt die Sonne raus und es regnet kaum noch bei bis zu 7 Grad. Und am Mittwoch dann wieder dichte Wolken und ab und zu Regen bis 8 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Hier hören Sie jetzt noch die Kommentare aus Zeitungen aus ganz Europa. Und danach nimmt Jochen Marmitz Sie auf SR-Kultur mit durch den Nachmittag. Dabei wünsche ich viel Spaß.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Scholz und Unionskanzlerkandidat Merz ist heute ein Thema in der internationalen Presse. Der Schweizer Tagesanzeiger schreibt dazu: Dem Herausforderer gelang es immer wieder, den Kanzler für die schlechte Lage verantwortlich zu machen, in der sich Deutschland heute befinde. Scholz hingegen wirkte selbst dort, wo er gute Argumente hatte, wie einer, der sich bemühte, eine schlechte Bilanz schönzureden. Die Deutschen haben nach gut 3 Jahren seiner Regierung eine historisch schlechte Meinung von ihrem Kanzler. Scholz SPD liegt in den Umfragen so weit hinter Merz Christdemokraten zurück, dass auch ein engagierter TV-Auftritt vor einem Millionenpublikum an dieser Einschätzung nicht viel ändern dürfte. Merz hingegen musste und muss nur die Hoffnung bedienen, das Land werde unter seiner Führung wieder aufblühen. Und das leistete er am Sonntagabend recht verlässlich. Ein Thema im Fernsehduell war der mögliche Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Trump. 3 Wochen nach dessen Amtseinführung schreibt die portugiesische Zeitung Correio da Manhã: Es wird immer deutlicher, wie Trump versucht, seinen Willen durchzusetzen. Er geht all in mit übertriebenen und lauten Vorschlägen und Drohungen, damit die Gegenseite zurückweicht und Zugeständnisse macht. Für Trump ist dies die Kunst des Verhandelns. Und zumindest erreicht er damit, dass debattiert wird. Aber diese Taktik funktioniert nur eine gewisse Zeit. Wird der US-Präsident tatsächlich bereit sein, seine Drohungen umzusetzen, wenn sich ihm jemand irgendwann widersetzen sollte? Die Irish Times fordert die EU zum Handeln auf. Der krude Wirtschaftsnationalismus von Trump könnte das US-Wachstum kurzfristig ankurbeln. Das lenkt unweigerlich den Blick auf die Unzulänglichkeiten der EU. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat einen Fahrplan zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt, der unter anderem den Abbau von Bürokratie und höhere Investitionen in Innovationen vorsieht. Damit reagierte sie auf eine Analyse, die sie beim ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi in Auftrag gegeben hatte. Viele der vorgeschlagenen Reformen liegen auf der Hand und einige werden schon seit langem erwogen. Jetzt kommt es also auf die Umsetzung an. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.